WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Zurück zu den Runen. Über ein Wiederaufleben vorchristlicher Religionen. Von Wolfgang Mayer und Irene Geuer.
Luft, Feuer, Wasser, Erde. Kinder, ihr aus höherer Sphäre. Ich rufe euch. Erhöret mich. In den Zirkel wohlgestaltet, gegen Fluch und böses Walten, ruf ich euch. Erhöret mich.
Wicca. Einführung in Spiritualität und Praxis der neuen Hexenkunst. Von Scott Cunningham.
Aus Höhle, Wüste, Berg und Wasser, mit Pentagramm, Stab, Kelch und Messer, ruf ich euch, erhöret mich. Dies ist mein Wille. So wünsch es ich.
Jo, gut, wann was glaubt man? Man hat ein Pantheon mit verschiedenen Göttinnen und Göttern. Thor ist an für sich der Gott der Menschen, der Bauern. Er regelt die Wetterverhältnisse, dass es also für die Ernte gut ist. Er beschützt die Menschen vor Unbill, die halt repräsentiert werden, zum Beispiel durch die mythologischen Gestalten der Riesen, die halt symbolisieren Donner, Unwetter, Schneestürme. Da hat man die Eisriesen, die also die Schneestürme repräsentieren. Und da ist er halt derjenige, der die Menschen schützt, aber auch die Götterwelt schützt.
Günther Biernoth, ehemaliger Abgeordneter der Grünen, Inhaber des kleinen Hexenladens, eines Internetversandhandels, Anhänger des sogenannten Wicca-Kultes. Günther Biernoth nennt sich Heidenpriester und gibt sich in dieser Funktion den Namen Ursus.
Wenn dann einer sagt, du bist bekloppt, wenn er an Elfen und Zwerge glaubt, dann sage ich ja, aber du hast doch auch solche Wesen, du hast einen Schutzengel neben dir herlaufen, das wird dir schon als Kind, wenigstens im katholischen Glauben, also auch erzählt, dass du einen Schutzengel neben dir hast, der dich bewacht. Dann sage ich, wem will man jetzt unterstellen, dass er der Spinnerte ist?
Neuheiden definieren ihre Religiosität als Naturreligion. Die Vorstellung der Natur ist dabei sehr weit gefasst, da sie nicht nur alles Lebendige, sondern auch zum Beispiel Mineralien und Steine einschließt.
Auszüge aus dem Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen. Herausgegeben von Harald Bär und anderen.
Wenn Gott als Natur und die Natur als Gott aufgefasst wird, dann ist die Ehrfurcht vor dem Leben die einzig angemessene Haltung. Neuheidentum ist die positiv gemeinte Selbstbezeichnung von Anhängern vor- und außerchristlicher, vor allem keltischer, germanischer, schamanistischer, indianischer und matriarchaler Kulturen.
Damals, zu meiner Zeit, da war Zauberei noch weitaus verbreiteter.
Aus dem Spielfilm Merlin, Regie Steve Barron.
Ein seltsamer Rückbezug. Was bringt Menschen des 21. Jahrhunderts, also Männer wie Günther Biernoth, was bringt Banker, Lehrer, Verkäuferinnen, Computerspezialisten dazu, den hammerschwingenden Thor zu verehren, an die Macht Odins zu glauben, die Zauberei eines Merlin für möglich zu halten? Was bewegt sie, sich in Studien über Stonehenge zu versenken oder sich in Runenkunde zu üben? Was veranlasst sie, die Aufklärung zu verraten und Magie einzusetzen, um Alltagsprobleme zu lösen?
Sie setzen ihren Weg fort, werden aber bald aufgehalten durch eine Gruppe, die ihnen entgegenkommt.
Jean-Paul Sartre, das Spiel ist aus.
An der Spitze geht ein kleiner Mann, der blöde und degeneriert aussieht. Ihm folgt seine ganze vornehme männliche Ahnenreihe vom 19. Jahrhundert bis zum Mittelalter, alles stattliche und schöne Leute von hohem Wuchs. Pierre kann einen belustigten Ausruf nicht unterdrücken. Was ist denn das für ein Fastnachtsumzug? Diskret erklärt der Greis, eine uralte Familie von hohem Adel. Die Leute laufen hinter ihrem letzten Spross her. Na, murmelt Pierre, schön ist er nicht. Auf den können sie nicht stolz sein. Und warum laufen sie hinter ihm her? Der Greis zuckt gottergeben die Achseln. Sie warten nur, bis er tot ist, um ihn dann anschnauzen zu können.
Der Existenzialist macht sich lustig. Er schickt Pierre, den Revolutionär, in jene Schattenwelt, die anderen heute vielleicht eine Beruhigung ist. Jenen, die sich eben zu den Neuheiten zählen. Die darauf hoffen, dass ihre Ahnen stets um sie herum sind. Und möglicherweise in einem Kinostreifen wie Der 13. Krieger mehr sehen als einen Fantasyfilm.
Vielleicht voraus, der Film hat ganz viele schlimme Stellen.
Jens Scholz, Computerfachmann, Rabenclan e.V., Verein zur Weiterentwicklung heidnischer Traditionen.
Aber diese Stelle ist richtig gut, wie so eine Art Gebet. Allerdings fängt die Stelle an mit dem Spruch, wir stehen auf den Schultern von Riesen.
Dort treffe ich dann meinen Vater. Dort treffe ich meine Mutter.
Meine Mutter, meine Schwestern und meine Brüder.
Die Vorstellung dabei ist, dass man seine gesamte Ahnenreihe sozusagen hinter sich stehen hat. Das ist eine sehr kraftvolle Vorstellung. Wenn man die verinnerlicht und wenn man mit der lebt, dann hat man wenig Angst vor bösen Chefs.
Dort treffe ich dann all jene Menschen.
Meine Ahnenreihe von Beginn an.
Sie rufen bereits nach mir. Sie bitten mich, meinen Platz zwischen ihnen einzunehmen.
Weil wenn man tugendhaft sich benimmt, wenn man in seinem Heil sich befindet, dann bekommt man diese ganze Kraft seiner Ahnenreihe mit und die helfen einem und die helfen einem richtig. Und jedes Gespräch mit dem Chef, da geht der Chef klein raus. Und das ist eine Sache, die halt im europäischen Heidentum eine sehr starke Komponente hat, dieses Ahnendenken.
Hinter den Toren von Valhalla, wo die tapferen Männer für alle Ewigkeit leben.
Der 13. Krieger. Buch und Regie Michael Crichton.
Ewiges Leben. Ähnliches bietet auch das Christentum. Ist es vielleicht der etwas konkretere, der greifbarere Schutz, den die Ahnen gewähren? Ist es das, was die sogenannten Neuheiten suchen und finden? Es ist viel mehr als das.
Ein ganzes Arsenal an Kosmologien, an Ethos, an Fertigkeiten, an Sitten und Institutionen, die für ein gutes Leben genutzt werden können.
Giulio Lambing, Philosoph, Lobbyist im Energiesektor, Mitglied des Vereins Rabenclan.
Heidnische Traditionen haben ein reiches Wissen über Tugenden, wo sie nützlich sind, wo ihre Grenzen sind, auch die unlösbaren Widersprüche, die es zwischen Tugenden geben kann. Also was mir persönlich hilft, um mich als Persönlichkeit auszubilden oder auch mit Menschen auf eine gute Art und Weise zu interagieren.
Heidentum, Neuheidentum. Es ist weniger ein Glaubens- als ein Wissenssystem, sagt Giulio Lambing. Aber woher stammt das Wissen? Gibt es überhaupt andere Quellen, aus denen Neuheiten in ihrem Rückgriff auf alte Kulturen schöpfen können? Andere Quellen als Fantasyfilme?
Viele derjenigen, die sich als Neuheiden oder Anhänger von naturreligiösen Religionen verstehen, sagen natürlich, dass sie etwas wiederbeleben, was authentisch ist.
Harald Beer, katholische sozialethische Arbeitsstelle.
Aber das gibt insofern Probleme, als natürlich die Forschung sagt, dass die Quellenlage in Bezug beispielsweise auf die germanische Religion äußerst dünn und dürftig ist.
Zu behaupten, es gäbe gar kein Wissen über heidnische Tradition, ist absurd. Denn dann wären Tausende von Lehrstühlen in aller Welt, die sich damit beschäftigen, unsinnig.
Giulio Lambing, Rabenclan.
Bei den Gregoromanischen wissen wir relativ viel. Und dann gibt es noch das reiche Wissen in außereuropäischen heidnischen Traditionen, vielfältiger Art in Afrika, Lateinamerika, Asien, Australien und so weiter.
Patchwork-Religiosität. Ihr sucht euch zusammen, was euch passt. Aus allen Gegenden, aus allen Zeiten. Das ist zuweilen der Vorwurf an die neuen Heiden. Kulturelle Kleptomanie. Aber kann man Kultur klauen?
Also synthetisch ist es auf jeden Fall. Jeder Rückbezug auf Tradition irgendeiner Art ist synthetisch. Also das Christentum ist selbst auch synthetisch. Also es gibt, das heutige Christentum hat mit dem, was sagen wir mal vor 1500 Jahren war, oder auch mit dem, was vor 1000 Jahren war, wenig gemeinsam. Aber es gibt einen lebendigen Rückbezug auf die Tradition, was auch ganz okay ist.
Das Entscheidende ist ja, dass die Leute sagen, dass diese Art von Religion nicht nur authentisch ist, sondern ihre bestimmten Bedürfnisse erfüllt.
Harald Beer, der Katholik.
Diese Bedürfnisse sind natürlich real existierend. Und das sind Bedürfnisse, wo man sagen kann, ja klar, da hängt es mit Sehnsucht nach Natur zusammen. Es geht darum, ein nicht entfremdetes Leben zu führen. Und wenn man es etwas salopp formulieren will, dann geht es da um einen paradiesischen Zustand, in dem die Naturkinder im Garten Eden waren. Das sind legitime Bedürfnisse, nur hat das meistens nichts mit dem Germanentum zu tun.
Mit Sinnsuche, glaube ich, hat das wenig zu tun. Das ist das Allround-Statement, was kirchliche Weltanschauungsbeauftragte bringen, wenn sie sich mit Konkurrenz auseinandersetzen müssen. Ich halte das für wenig analytisch griffig.
Nichts ist griffig. Diese sogenannten Neuheiten, sie sind schwer zu fassen. Giulio Lambing, der Intellektuelle, der Philosoph, der sich ungern von Weltanschauungsbeauftragten in die Schublade stecken lassen will, er ist sicher kein typischer Vertreter. Vielleicht passt der Heidenpriester Ursus besser ins Bild oder ins Klischee.
Oberstes Prinzip ist halt dual, das heißt, wir haben eine Göttin und einen Gott und dann gibt es halt die verschiedensten Ausformungen, spezielle Göttinnen und Götter, denen man also persönlich nahesteht.
Beten? Zu wem?
In deinem Land reicht vielleicht ein Gott aus, wir aber brauchen mehrere.
Ich bin also auch im Mittelalter etwas aktiv, auf so einer Burg, wo wir so mittelalterliche Programme machen. Und in den 3 Jahren ist noch nie eine Veranstaltung wegen Wetter ausgefallen. So, und wenn man weiß, dass Thor was mit dem Wetter zu tun hat und wenn man zudem eine persönliche Beziehung hat, dann kann man den Rückschluss ziehen, dass ich mit ihm also schon ein ganz gutes Verhältnis habe, weil er hat mich an für sich noch nie um meine Einnahmequelle gebracht.
Ein Mann des 21. Jahrhunderts. Dennoch, Ursus hat schon vor Jahren auf den alten Weg zurückgefunden, wie es die Neuheiten nennen. Er präsentiert sich in einem langen Gewand, einer Art Zaubererumhang, gemeinsam mit seiner Frau, die sich Kastanie nennt. Ein sympathisches Foto für den Internetladen mit der umfangreichen Produktpalette. Ritualzubehör, Kerzenmagie, Kristallkugeln, magische Pulver und Pflanzen. Alles online zu kaufen. Glückspulver etwa. Der 20-Gramm-Beutel für 3,50 Euro.
Glückspulver ist eine Mischung aus Kräutern, die Glück und Erfolg anziehen. Geben Sie es in ein Stoffbeutelchen aus Seide oder Baumwolle und tragen Sie es bei sich.
Unter der Rubrik Neue Produkte können Interessenten sogar einen Zauberstab erwerben. 42,50 Euro.
Einen Zauberstab, der einfach und schlicht ist und preislich überzeugen kann, als gute Mittelklasse.
Einen Zauberstab. Kriegen wir das alles in London?
Geht zu Ollivander, dort gibt's die Besten.
Harry Potter, der Stein der Weisen. Nach dem Roman von Joanne K. Rowling.
Der Stab aus Rosenholz ist filigran mit knapp 0,7 cm Durchmesser.
Ein Zauberstab. Ob Ursus ihn benutzt, bleibt verborgen. Auch in seiner realen Welt sind grüne Blitze und unverzeihliche Flüche vermutlich fremd.
Sie müssen ihn schwingen!
Die reale Welt des Günther Biernoth scheint dennoch von der vieler anderer Menschen des 21. Jahrhunderts abzuweichen.
Wie sieht es real aus? Also real sieht es aus, dass man zum Beispiel in der Wohnung einen Altar hat. So, auf diesem Altar stehen dann so alle möglichen Sachen rum, Bildnisse von der Göttin, vom Gott, Opferschälchen, wo man also was reinpackt. Unsere Hausgeister mögen zum Beispiel dieses Weingummizeug. Das ist für die also so das Nonplusultra. Und man merkt einfach, wenn man denen halt solche Opfergaben gibt, dass also sich auch so im Haushalt was verändert. Ne? Also es ist angenehmer zu leben.
Weingummi für die Hausgeister. Günther Biernoth, Ursus, mag sich hervorragend als Opfer aufklärerischen Spots eignen oder als geschäftstüchtiges Vorbild für Kleinunternehmer. Ein typischer Vertreter der neuheidnischen Szene ist auch er nicht. Die so vielschichtige neopagane Szene hat keine typischen Vertreter.
Neopaganismus, von lateinisch paganus, der Dorfbewohner.
Neben einer Handvoll organisierter Gruppen, Elderring oder Steinkreis oder eben Rabenclan und einigen mehr, gibt es zahlreiche individualisierte Formen des Neuheidentums. Insgesamt sind es vielleicht 1000 bis 1500 Menschen in Deutschland. Hexen, die ihre ganz persönlichen und vielleicht selbst erfundenen Rituale abhalten. Asatrus, also Anhänger der Asen, der nordischen Göttergeschlechter, die wie Ursus ihren Hauselfen Opfer erbringen. Die Szene ist unüberschaubar. Oder, wie Giulio Lambing es ausdrückt, das Neuheidentum ist eine blühende Wiese ohne spirituelle Mitte.
Das Wicca ist normalerweise organisiert in sogenannten Coven. Das sind also maximal 13 Personen, die sich zusammenfinden, um halt eine religiöse Gemeinschaft zu machen.
Die 13 Ziele einer Wicca-Hexe.
Scott Cunningham, Wicca. Einführung in Spiritualität und Praxis der neuen Hexenkunst.
Lerne dich selbst kennen. Lerne deine Kunst kennen. Lerne. Wende dein Wissen mit Weisheit an. Erreiche völliges Gleichgewicht. Halte Ordnung in deinen Worten. Halte Ordnung in deinen Gedanken.
Also maximal 13 Personen, die sich zusammenfinden, um halt eine religiöse Gemeinschaft zu machen. Ansonsten ist es halt so, wie es schon immer war, jeder Tempel und jeder Ort, in dem sich Leute zusammenfinden, ist autonom und es gibt da keine Zusammenschlüsse. Es gibt zwar heidnische Vereine, in denen man versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Aufklärungsarbeit zu betreiben, aber die einzelnen religiösen Gruppen, die sind an für sich autonom und da sind auch die Größen der Mitglieder unterschiedlich.
Feiere das Leben. Verbinde dich mit den Zyklen der Erde. Atme und iss richtig. Pflege deinen Körper. Meditiere. Ehre Göttin und Gott.
Aufklärungsarbeit in den Vereinen. Aufklärung auch darüber, dass einige dieser neuheidnischen Gruppierungen eine ariosophische Ausrichtung haben. Das heißt, dass einige der Odin-Jünger zur rechtsradikalen Szene gehören, dass sie eine Art völkische Naturreligion praktizieren.
Und dieser rassistische oder völkische Ansatz ist natürlich letzten Endes rechtsextrem. Der grenzt sich auch sehr stark ab, aber nicht nur von dem Christentum, sondern auch zugleich von dem Judentum. Marxismus, Freimaurerei, das ist alles sozusagen ein großes Feindbild. Mehr oder minder alles. Juda, Rom, davon grenzt man sich ab. Heute ist es so, dass es vor allen Dingen eine Gruppe gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, als rechtsextrem eingestuft wird. Das ist die sogenannte Artgemeinschaft.
Diese Artgemeinschaft hat geschätzt etwa 200 Mitglieder. Zu deren Wortschatz sollen laut Harald Beer Begriffe wie Rassenschande oder Blutvermischung gehören. Oberstes Ziel, das sogenannte arteigene Blut müsse weitergegeben werden.
Und das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall kollidiert mit der Wertordnung des Grundgesetzes, wo alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.
Was wir machen ist, wir klären auf über rechtsradikale Positionen im Neuheidentum, aber auch mittlerweile auch generell in der Esoterik. Wir informieren über Zusammenhänge. Das Mindeste, was wir ansonsten natürlich machen, ist, dass niemand, auch nur im Umfeld des Vereins, der eine rechtsradikale Position hat, überhaupt eine Chance hat, in den Verein reinzukommen, dass wir uns mit ihm abgeben oder überhaupt mit ihm in Dialog gehen. Also ganz selten kommt es mal vor, dass wir uns gesprächsbereit erklären, wenn wir das Gefühl haben, der wackelt in seiner Position, aber es ist echt selten.
Die Gründer des Rabenclan e.V. waren damals etwa 15 Männer und Frauen und ein Hund. Auch Tiere sind vollwertige Wesen. Sie haben seinerzeit 1994 mit diesem Verein dem Rechtsradikalismus im Neuheidentum die Stirn und den wahren, nicht völkisch orientierten Neuheiden eine Heimat bieten wollen. Wir waren die Antifa des Heidentums, sagt Giulio Lambing.
Weil damals waren rechtsradikale Organisationen schon auch Anlaufstellen gewesen, weil es andere Organisationen kaum gab und die auch nicht bedeutend waren. Mittlerweile würde ich sagen, nicht zuletzt durch die Tätigkeit vom Rabenclan, sind die an den Rand gedrückt. Also die gibt's immer noch, die dümpeln so mit ihren Zahlen vor sich hin, aber sie haben einfach die Definitionshoheit nicht mehr. Und sie sind kein Kondensationskern mehr für irgendetwas.
Heiden gegen Hass.
Das Kürzel einer Anti-Rechts-Kampagne, die sich heute nicht nur auf der Homepage des Rabenclan findet.
Hallo, ich hätte eine Frage.
Ein öffentliches Internetforum.
Mich würde einmal interessieren, ob eure Familie, Freunde und so weiter wissen, dass ihr den alten Weg geht und gläubige Heiden seid oder nicht. Und wie habt ihr es ihnen mitgeteilt?
Durchgeknallte? vom Christentum enttäuschte? Die anderen, die sich als die normalen Abendländer fühlen, gehen stets von einem Defizit aus. Esoteriker, Sektenanhänger, Sonderlinge und eben Neuheiten. Das sind postmoderne urbane Menschen, die so etwas wie ein spirituelles Wellnessprogramm buchen, um in der komplexen Welt klarzukommen. Trifft dies den Kern?
Ich glaube, so erfolgreich die Aufklärung und unsere enormen rationalen Leistungen und auch Fähigkeiten sind, so sehr muss man sehen, dass damit die Welt immer nüchterner, trockener, eindimensionaler wird und geheimnisloser, leerer irgendwie auch. Vielleicht sogar sinnentleert für viele.
Andref Schäfer, Landespfarrer, Referat Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche im Rheinland.
So nimmt das Bedürfnis zu, wieder etwas Geheimnisvolles an der Welt zu entdecken. Mythen, Sagen, all das, wir lesen den Herrn der Ringe, Harry Potter, solche Geschichten tauchen, glaube ich, jetzt in diesen Jahrzehnten nicht umsonst auf, sondern schließen an das Bedürfnis der Menschen nach Wiederverzauberung der Welt.
Es gibt keine Zauberer!
Ich bin jetzt glücklicher Besitzer eines Pentakels und trage es gern.
Eintrag in einem Internetforum.
Zum Duschen behalte ich es immer um. Chemisch dürfte es kein Problem sein, sowohl das Pentagramm als auch die Kette bestehen aus Edelstahl. Die Frage, die sich mir stellt, entweihe ich damit eventuell das Pentagramm oder ist das unbedenklich? Über Antworten würde ich mich freuen.
Du bist ein Zauberer, Harry.
Zeichnen Sie die Geldrune mit Zimt oder Gewürznelkenöl auf den größten Geldschein, den Sie haben.
Scott Cunningham, Vicar. Einführung in Spiritualität und Praxis der neuen Hexenkunst.
Stecken Sie ihn ins Portemonnaie oder in die Brieftasche und versuchen Sie, ihn möglichst lange nicht auszugeben. Jedes Mal, wenn Sie den Schein ansehen, visualisieren Sie die Rune, um ihre Wirkung zu verstärken. Dieser Zauber zieht Geld an.
Lächerlich?
Magische Räucherungen. Benzoi, Angelikawurzel, Andorn. Zum Segnen von Plätzen, Dingen und Menschen, die für uns wichtig sind. Befreit von negativen Energien.
Der kleine Hexenladen. Produkte.
50 Milliliter, 3,20 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer.
Was ist mit eurem Weihrauch in der katholischen Messe? Ist das kein Hokuspokus? Schulterzucken bei den Theologen. Ein Missverständnis. Der Weihrauch habe lediglich eine liturgische Funktion, keine eigene Magie. Sagen die Gelehrten unter den Christen. Und die neuen Heiden?
Der Unterschied zwischen dem christlichen Weihrauch, eigentlich ist da kein großer, weil letztendlich ist es nicht das Kraut, das den Effekt macht, sondern das, was man damit verbindet. Also das, woran man glaubt und woran man seine Gedanken hängt. Und insoweit sind diese Räucherungen, egal welcher Art, eine Art Katalysator für den eigenen Willen.
Jens Scholz, Computerfachmann, Rabenclan e.V., Verein zur Weiterentwicklung heidnischer Traditionen.
Wobei man dann halt an der Stelle sagen kann, eine Liturgie ist auch nichts anderes als eine magische Handlung, nur es ist halt eine nicht sanktionierte magische Handlung vom christlichen Standpunkt aus.
Steckt ein Bedürfnis nach Magie dahinter, wenn sich Christen die Plakette des heiligen Christophorus ans Armaturenbrett des Autos kleben? Ist es Magie, wenn der Pfarrer mit Wasser tauft oder das Zeichen des Kreuzes in die Luft schreibt? Theologisch ein klares Nein. Aber worauf kommt es an? Darauf, was Gelehrte wissen oder darauf, was Menschen glauben? Es ist unbestritten, die Menschen haben ein Bedürfnis nach Ritualen, ob Magie dahinter steht oder nicht.
Unbedingt. Im Bereich der Esoterik, aber auch im Bereich des Neuheitentums, da gibt es ja auch fließende Übergänge, kann man das beobachten und spüren. Menschen suchen stärker als noch vor 15 oder 20 Jahren eine rituelle Begleitung ihres Alltags.
Andref Schäfer, der Protestant.
Für jede kleine Alltagsgeschichte kann ich ein Ritual bekommen. Das ist etwas, was auch für die großen Kirchen interessant ist. Wir bieten Rituelle als sogenannte Rite Passage an den Lebenswänden. Taufe, Hochzeit, Tod, Konfirmation vom Übergang Kind, Jugend zum Erwachsenen hin. Und hier begegnen plötzlich Alltagsrituale. Ja, ich streue Pulver ins Portemonnaie, damit mein Geld mehr wird. Oder ich suche nach einem Zauber, wie ich machen kann, dass mein Klassenkamerad mich liebt. Oder solche Dinge. Solche Rituale würden wir nie vorhalten, aber offensichtlich ist das Bedürfnis der Menschen nach einer solchen rituellen Begleitung ihres Lebens da.
das fängt an von einfachen Geschichten, wo man eben sagt, so spirituelle Hausreinigungen, die man mal öfters machen sollte. Oder auch wenn man neu in ein neues Haus einzieht, das wird halt geräuchert, da trommelt man in den Ecken, weil Lärm also für negative Geistwesen nicht besonders angenehm ist. Gewisse Räucherwerke, die man halt verbrennt und durch die Wohnungen zieht und da halt eben für eine gute energetische Atmosphäre sorgt.
Ursus verlangt von niemandem, das nachvollziehen zu können. Und offensichtlich würde vielen dieser Versuch misslingen. Aber geht es darum? Wenn ein Neuheide die Ursache seiner Heizungsstörung darin sieht, dass ein Wassergeist im Rohr sitzt und Ärger bereitet, wenn der Neuheide mit Trommeln und Räucherwerk die Störung beseitigen kann, dann ist es irrelevant, ob der Klempner die bessere Wahl gewesen wäre als das Ritual.
Der Unterschied ist, wenn ich tatsächlich der Meinung bin, dass da ein Wassergeist ist, der sich da in der Heizung verklemmt hat, und ich befreie den und die Heizung funktioniert wieder, dann hat das wohl gestimmt.
Jens Scholz, Rabenclan e.V.
Die Kirchen, sagen ihre Vertreter, müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie keine Monopolisten auf dem Markt der Möglichkeiten sind. Waren sie das je?
Wir sind als Christen keine Rationalisten von Hause aus. Wir denken rational und wir versuchen, unseren Verstand zu benutzen. Die Aufklärung ist sicher auch etwas, was man im Zusammenhang mit dem Judentum und dem Christentum sehen muss. Aber ich glaube, dass es auch ganz viele Christen gibt, die eben eine Wiederverzauberung, das Geheimnisvolle der Welt auch wieder entdecken wollen. Es schlägt sich nicht unbedingt nieder in einer Naturreligiosität wie etwa im Neuheidentum, sondern in dem christlich-jüdischen Schöpfungsglauben. Man kann Harry Potter und den Herrn der Ringe auch gut vor dem Hintergrund eines christlichen Schöpfungsglaubens lesen. Da muss man nicht naturreligiös werden.
Die neuheidnischen Rekonstruktionen vorchristlicher Religion bieten keine Gefahr für die Kirchen. Davon sind die Weltanschauungsbeauftragten überzeugt. Und die Vertreter des Rabenclans etwa grenzen sich nicht einmal ab vom Christentum. Wozu auch? Nach dem Verständnis Giulio Lambings etwa ist Heidentum stets verschmolzen mit der umgebenden Kultur. Es mache keinen Sinn, ein Bekenntnis zu haben, ein Bekenntnis zu etwas, mit dem man sich abgrenzen könne. Und die Götter? Die seien für einen Heiden eher ein Phänomen der Erfahrung als des Glaubens.
Götter, Hauselfen, die sind ähnlich kompliziert wie ein Elektron. Sprich, ein Elektron in der Wilsonschen Nebelkammer kann ich auch nur sehen, wenn ich den physikalischen Experimentaufbau akzeptiere, wenn ich die Autorität akzeptiere des Wissenschaftlers, der es macht, wenn ich die dazugehörigen Überzeugungen akzeptiere, dass sowas, also Theorien und so weiter, dass sowas überhaupt möglich ist. Und in diesem Sinne sind auch die Erfahrungen von Göttern sehr kompliziert, weil sie auf einer Menge von kulturellen Voraussetzungen beruhen. Dass ich mit einem Hausgeist interagiere, kommt einfach öfter vor. Der kann mit mir reden. Der kann Dinge in meinem Haus machen. Das ist bei den Göttern, je nachdem, wo sie sind, schon viel, viel ferner. Unter Umständen kann auch ein Hausgeist mir erscheinen. Dass jetzt ein Gott sich gerade bequemt, bei mir aufzutauchen. Ja, Jungs und Mädels haben ja oft auch was anderes zu tun.
Luft, Feuer, Wasser, Erde. Kinder, ihr aus höherer Sphäre. Ich rufe euch, erhöret mich. Aus Höhle, Wüste, Berg und Wasser, mit Pentagramm, Stab, Kelch und Messer, ruf ich euch, erhöret mich. Dies ist mein Wille, so wünsch es ich.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Zurück zu den Runen, über ein Wiederaufleben vorchristlicher Religionen, von Wolfgang Mayer und Irene Geuer. Es sprachen Cornelia Schönwald, Volker Roos, Rainer Hohmann und Ulrike Fohleix. Technische Realisation Werner Jäger. Regie Helga Mattea. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Redaktion Theo Dierkes.